wie ist es möglich, dass der Mensch als Wesen das Entsetzlichste oder die entsetzlichsten Formate seiner selbst hervorbringt und nach oben wählt? Also wie kann er seinen Selbstvernichtungsknopf freiwillig drücken? Also freiwillig, das ist die Frage, freiwillig oder manipuliert, aber wie kann er sich so zurichten oder zugerichtet werden, dass diese Fatalitäten passieren, die wir in Minutentakt erleben gerade? Und gleichzeitig unbestritten das Sublimste, Höchste zum schwierigsten, kooperativsten, karitativsten mögliche Wesen ist.
Du, wenn du jetzt in so einem Raum sitzt, und das ist ja auch erstmals nur ein Raum, kann auch so ein Raum einfach für dich schnell zu einer Bühne werden?
Ja, sofort. Also erst einmal ist ja jeder Raum an sich schon eine Bühne. Die Frage ist, von welcher Qualität. Und den finde ich ganz bezaubernd, weil er zwei, eigentlich gleich mal, na drei, wenn ich mich umschaue, drei Kriterien erfüllt, die ich mag. Es schwarz. Was ich für Bühne, Konzert und alles, was so Bühnenkonzentration erfordert, liebe, weil es dir das Leuchten unendlich viel leichter macht. Du kannst viel mehr machen. Und gleichzeitig hat er oben dieses Flirrige gerade im Moment durch diese Installation. Also er hat so einen, zieht nach oben, das mag ich auch. Und ich meine, guter Lautsprecher, immer, immer weit vorne. Also,
und auch dieses indirekte Licht hier, oder?
Ja, voll. Also super Raum, ja, mag ich.
Das heißt, es braucht eigentlich keine bestimmte Bühne für dich, um Theater, um Performance entstehen zu lassen?
Durchschaut. Also ich würde fast sagen, da hast du eigentlich ins Zentrum so eines, blöd marketingmäßig gesprochen, was ich eigentlich hasse, USP, getroffen, in dem Sinn, dass mich Naturräume, damit meine ich jetzt nicht nur Außennatur, sondern Räume, die so geworden sind, aufgrund von Geschichte, aufgrund von Sozialgeschichte, aufgrund von wer drin gelebt hat, gearbeitet hat, bevorzugterweise solche, die einen gewissen Tü haben, und das hat der hier, das inspiriert mich total, und ich finde, dass die Verbindung von solchen Räumen mit Bühnengeschehen etwas Drittes erzeugt. Ich habe lange an Stadt- und Staatstheatern gearbeitet und liebe das auch, aber sozusagen diese Kombination aus einem Raum, wo man zunächst mal nicht unbedingt Theater oder auch Performance erwartet und es aber gerade deshalb stattfindet in Verbindung mit dem Raum, das finde ich was sehr Erregendes. Also das war immer eine Leidenschaft von mir.
Als Theatermacherin jetzt oder als für das Publikum oder eine Kombination quasi aus diesem Ganzen?
Beides. Ich bin ja durchaus, man glaubt es kaum, eine Theatermacherin, die extrem für das Publikum arbeitet. Also das muss man nicht, das meine ich jetzt gar nicht ideologisch, aber ich bin so. Also für mich ist es schon sinnerfüllend, ein möglichst heterogenes Publikum abzuholen und gleichzeitig aber mit etwas, das sozusagen im Sinne unserer Zeit interessant ist oder auch provokant oder in jedem Fall an- oder aufregend. Und ich glaube, dass diese Kombi heterogenes Publikum, also nicht unbedingt nur klassisches Theaterpublikum, und out of the box sehr wohl gut funktioniert. Und da kommt der Raum ins Spiel. Da hilft meiner Erfahrung nach sehr oft ein Raum, wo man nicht unbedingt zunächst Theater vermutet. Auf welche Weise auch immer. Also wir haben ja in sehr unterschiedlichen Räumen gearbeitet. Das ist jetzt die Kasematten in Wiener Neustadt sind oder der Talhof oder das Salon 5 in Wien, diese alte jüdische Turnhalle.
Ist das im 15.?
Im 15., ja. Das Brick 5.
Ich wohne dort ums Eck, nicht lustigerweise. Wahr. Ja, das ist total schön, oder?
Ich liebe das. Das haben wir ja mit erfunden. Also das haben wir ja in den ersten 6 Jahren oder so. 5 Jahre auf jeden Fall, die magische Zahl 5. 5 Hausgasse 5, Brick 5. haben wir das mit gebrandet und zunächst mal auch allein bespielt.
Spannend. Dem Salon 5. Ja. Wann war das?
Oh mein Gott, ich bin so furchtbar schlecht in Zahlen, dass selbst die banalsten Dinge, gefühlt vor 20 Jahren, ich glaube, das ist auch gar nicht so falsch, es hört sich monströs an, der Abstand, 20 Jahre, aber ich glaube, so ungefähr.
Klingt zwei das? Jahrzehnte besser? Nein.
Auch nicht.
Und das ist ja schon lustig, weil das ist jetzt ja nicht so die Gegend, wo man vielleicht so einen Ort vermuten würde. Das ist vielleicht auch, war das das Spannende damals ja, auch?
Total. Also ich bin eine große Freundin des Zufalls. In dem Sinne, dass ich denke, es gibt bestimmte Sehnsüchte, die man hat, das können durchaus auch gesellschaftlich-soziale Sehnsüchte sein, wie zum Beispiel, die ich ja mit vielen großartigen KollegInnen teile, Theater genau dorthin zu tragen, wo man es zunächst nicht vermuten würde, auch um eine andere Durchmischung zu erzeugen. Ich glaube, die Sehnsucht haben viele. Und gleichzeitig ist meine Erfahrung, wenn man jetzt verkrampft danach sucht, also nach den richtigen Orten oder nach den richtigen Konzepten dafür, das ist auch eine langjährige Erfahrung, auch in Beratergruppen oder so, ist es auch oft nicht so ideal. Mhm. Und hier kommt der Zufall ins Spiel. Ich hatte wirklich Glück, dass ich immer, wenn ich so durch die Gegend gegangen bin, so schwanger gegangen mit einem, man müsste doch, ein Ort, also literally, wirklich, ich übertreibe nicht, auf mich draufgefallen ist. Mhm. Und so war das mit dem Brick. Also mich hat das genau dieses Thema damals sehr umgetrieben. Ich bin aus der Schweiz gekommen, wo diese sogenannte gläserne Decke, die ich hier in gewisser Weise immer noch als Betondecke empfinde, völlig aufgebrochen schon war. Also sprich, eine gewisse Fluidität zwischen dem sogenannten Staatstheater und dem sogenannten freien Theater war viel mehr gegeben, aus vielen Gründen, hat auch mit einer Festivalstruktur zu tun, mit einer anderen Internationalität. So. Und ich habe mich, so wie ich, als ich zurück nach Wien kam, so gesehnt nach diesen Orten, wo sich mehr mischt, wo ich das Gefühl hatte, es passiert hier nur damals schon, interessanterweise bei manchen Veranstaltungen der Wiener Festwochen. Aber sonst sehe ich sehr stark ein schubladisiertes Publikum.
Das ja auch irgendwie total kuratiert natürlich ist und schon eine Vorauswahl natürlich voll trifft.
Natürlich.
Und trotzdem irgendwie eine Spielwiese sein muss,
genau,
auf eine Art.
Total. Aber diese Sehnsucht nach, warum gibt es hier eigentlich solche Orte nicht? Warum habe ich immer das Gefühl, wenn ich als Publikum oder einfach auch als Theatermacherin, was sich bei mir ja immer verbunden hat, eingeladen bin, dass ich zu einem ganz bestimmten Etikett in einen ganz bestimmten Schuhladen gehe. Warum ist das so? Warum gibt es diese Plätze nicht, wo ich denke, weiß nicht genau, was mich erwartet oder der Ort ist cool, mal schauen. Oder ich kenne einen, die anderen überhaupt nicht, völlig wurscht, wenn ich kenne, ich gehe da mal hin. So. Das hatte ich in der Schweiz und im Benelux-Raum, wo ich viel gearbeitet habe, viel mehr. Und das waren für mich die tollen Erlebnisse. Und ich habe das damals, das hat sich viel geändert natürlich auch, und auch nicht, das habe ich so vermisst. Und ich glaube, ich bin jetzt gar nicht so aktiv mit, so, jetzt machen wir das mal, durch die Gegend gegangen. Aber irgendwie mit diesem Gefühl, das meine ich mit schwanger gehen. Und das hat mich dann offenbar zu diesem Ort geführt, der damals noch gar nicht Brick 5 hieß, das war einfach die Fünfhausgasse 5. Und der Besitzer hat das dann eben mit diesem Ziegel Brick 5 genannt und wir haben dann eben den Salon 5, also diese, so einen ganz speziellen Ort zwischen Theater, Diskurs, Musik aufgemacht und eigentlich solo bespielt mit einer Förderung der Stadt Wien. Zunächst war es nur unser Probenraum. Mhm. Und dann meinte der sehr weltoffene Besitzer, das ist doch irgendwie cool, warum kann man das nicht der Öffentlichkeit zugänglich machen? Weil das sehr viel Geld kostet. In dem Moment, wo du das Proben verlässt und sagst, und jetzt, also da hat man ja immer keinen Begriff davon, was Theater produzieren heißt, frei. Aber ja, so hat der Zufall mich dann irgendwie...
Idealismus, höre ich daraus.
Ja, schon.
Aber ist das dann auch dieser Vorteil von dir auch, dass du bist ja sehr viel beschäftigt und viel interessiert auch, dass in dir quasi dann auch erstens die Zuseherin ist, die Schauspielerin, die Theatermacherin, Regisseurin, dass du vereinst das ja alles in dir, dass du auch immer diesen Blick hast des Publikums, von den Menschen, die aber auch auf der Bühne stehen und auch die Menschen, die im Hintergrund quasi sowas möglich machen.
Ich glaube, das ist ziemlich gut beschrieben, ja. Und das ist eben tatsächlich etwas, das finde ich überhaupt das Spannendste am Älterwerden, dass man sowas, wo ich früher dachte, wie hat es mich denn dahin verschlagen? Oder warum sind alle anderen jetzt irgendwie für eine Inszenierung oder eine Oberspielleitung oder sowas am Theater, an dem ich ja auch viel parallel gearbeitet habe, ich meine, es ist das sogenannte verfasste Theater, und ich bin schon wieder in einem riesigen, geilen Raum, der nur leider arschkalt ist mit meiner Heizung und mache da auf, ich weiß nicht, ja. Also ich habe mich immer wieder gefragt, warum treibt es mich dahin? Also es ist nicht zwangsläufig so, ich könnte es auch anders gestalten. Und das meine ich mit dem Schönen am Älterwerden, dass ich jetzt eigentlich eine Antwort auf diese Frage an mich selbst habe, nämlich weil ich es im weil ich es wollte. Mhm. Also es klingt jetzt so albern, wenn man denkt, das musst du ja wissen, was du willst, aber wie wir ja seit Freud wissen, sind wir nicht Herr oder Herrin in unserem eigenen Haus. Und ich wusste es nicht. Es hat mich hingezogen. Und ich habe dann teilweise auch mit den Bedingungen gehadert, die natürlich härter sind in unterschiedlicher Weise. Und ich muss ehrlich sagen, dass es hat schon ein paar Jährchen gedauert, um zu verstehen, aha, da ist ein Konzept dahinter. Also das ist doch eine ziemlich genaue, wenn auch halbbewusste damals, mittlerweile sehr bewusste Wahl von dem, was ich mag, was ich schätze, was mich interessiert, im Gegensatz zu dem, was mich nicht interessiert. Mhm.
Das ist so dieses warme, unter Anführungszeichen, Staatstheater, wo quasi alles schon fertig ist, die Räume sind pompös, es ist barock. Das ist da quasi der Raum dann fast zu wichtig und zieht zu viel Energie auch ab, vielleicht von den Schauspielerinnen, Schauspielern, vom Stück an sich?
Mhm. Eine kluge Frage. Ich denke, also grundsätzlich würde ich mal sagen, ja, das kann passieren. Mhm. Es ist ja so, dass ich das auf Grundlage dessen sage, dass ich ja sehr viel am Stadt- und Staatstheater gearbeitet habe. Am Anfang nur. Nein, nur stimmt nicht. Aber viel. 4 Jahre nur ausschließlich. Das war eine Spielleitung am Staatstheater Braunschweig. Also das, was ich sagen will, ist, ich liebe dieses... Ich bin damit auch aufgewachsen, mit diesem deutschen Stadt- und Staatstheater. Mhm. Mir ist das sehr nah. Und ich finde auch, ein Intendant, den ich sehr, sehr, sehr geschätzt habe, hat mir gesagt, er findet das toll, es ist wie eine eigene Stadt. Also du kannst jetzt gehen, und das finde ich auch. Ich habe damals im Schauspiel Dortmund Traum ein Leben inszeniert. Und das ist halt dann toll, dass du sagen kannst, ha, ich will aber jetzt dafür eine Fantasiewaffe. Was mache ich? Ich gehe rauf in die Requisite zum Waffenschmied, den es ja gibt an einem großen Theater. Oder, oh mein Gott, wie sieht denn diese Abklebung aus? Das geht gar nicht. Bitte, bitte, jemand von der Bühne soll mir helfen. Ich möchte das anders haben. Oder das Probekostüm gefällt mir nicht. Ich renne zu meiner geliebten Garderobiere. Und so. Das habe ich schon, das liebe ich sehr. Ja? Also das verstehe ich in total, diese Stadt. Ja? Auf der anderen Seite, um auf deine Frage zurückzukommen, ist es schon so, dass natürlich die ewig gleichen, bei aller Unterschiedlichkeit, repräsentativen Räume, die ja unterschiedlich sind. Also ich habe viel im Ruhrgebiet gearbeitet. Ich meine, ja, also da gibt es natürlich das Gelsenkirchener Barock, aber es gibt auch das wirkliche Barock und es gibt auch sehr stark Zweckbauten, ja. Mhm. Aber was halt so ist, ist, dass sozusagen sofort eine Hierarchie entsteht. Mhm. Hier ist die Bühne, hier ist oben, hier wird dir etwas gezeigt und hier ist unten und du rezipierst das. Das finde ich auch nicht an sich schlimm. Ja? Das ist ein Mediengesetz des Theaters. Aber ich muss schon sagen, wenn wir davon sprechen, ob das Theater zeitgenössisch noch eine Kraft hat, also etwas, das nicht unbedingt die Welt verändern kann, aber zumindest tatsächlich eine Alternative aufzeigen kann von Verhaltungen, von Meinungen, dann ist meiner bescheidenen Erfahrung nach diese Kraftentwicklung größer, wenn die Räume auch variieren, wenn es fluider zwischen Publikum und Team, Schauspielern hergeht, wenn die Beteiligung an der Diskussion möglich ist, nicht unbedingt im Stück, aber ums Stück, ja? Oder in bestimmten Formen auch im Stück. Also ich denke, wenn es um diese sogenannte Relevanz geht und nicht um die repräsentative Abendunterhaltung, die ich auch sehr schätze, so ist es nicht. Ja? Ich bin da keine Dogmatiker.
Es kann beides nebeneinander stattfinden,
ich find, wahrscheinlich, oder? Es soll in und ich würde fast sagen, es muss in lebendigen Kulturräumen, egal ob das jetzt im städtischen oder ländlichen Bereich, beides stattfinden. Und da würde ich mich schon erkühnen zu sagen, in einem Maß, das sich mehr angleicht. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dieses invasive, dieses infiltrierende Theater, das in Räume geht, die ja auch sehr unterschiedlich sind. Also die Kasematten und der Talhof, das ist wie Tag und Nacht. Oder das Brick Five. Also, oder die Ankerbrotfabrik. Also wir haben ja in ganz unterschiedlichen Räumen gearbeitet. Und gerade dieses Unterschiedliche, wo halt eine Konvention von so ist es hier und hier ist oben und unten und daher hast du dich so zu verhalten und das ist ja drin, also gerade in Österreich, in unserer Kulturrepräsentationsgesellschaft. Das aufzubrechen ist jetzt gar nicht moralisch oder besser oder so, es ist einfach nur, es triggert mehr Wachheit und die finde ich in unserer Zeit schon ziemlich wichtig.
Aber es ist quasi für dich auch total okay oder aus Sicht des Publikums, dass man sich einen Abend quasi nur mal unterhalten will, dass man nicht mit aktuellen Konflikten oder mit Problemen und multiple Krisen vielleicht in Berührung kommt, sondern einfach mal vielleicht auch diesen Eskapismus
voll
ausleben will und sich einfach unterhalten lassen will.
Absolut, das ist für mich total okay. Ich liebe großartige Unterhaltung. Ich schaue mir das auch gerne an. Was sind zwei Worte von dir, die was in mir triggern? Das eine ist der Eskapismus. Das wird ja sehr oft negativ aufgeladen. Ich finde, es gibt eine Form von extrem intelligenter, positiver Aufladung dazu. Die kommt von einem weit größeren als mir, Michel de Montaigne, der große Essayist oder Erfinder des Essays, hat postuliert für sein Leben und in gewisser Weise auch als Empfehlung, dass jeder Mensch, der in Krisenzeiten, er lebte in extremen Krisenzeiten, also Bartholomäus Schlacht und so, Nacht und Schlacht, dass jeder Mensch in solchen Zeiten, er hat das so genannt, ein Hinterzimmer braucht. Mhm. Also dass er sozusagen zu dem vorderen Laden seines Lebens, seiner Geschäfte, seiner Issues, seiner Familie, ein Hinterzimmer braucht, wo er als Mensch sich entwickeln kann. Mhm. Und das finde ich eine sehr noble Form von Eskapismus. Und das finde ich auch eine Form, die ein intelligentes Überleben im Vorderzimmer möglich macht. Und in diesem Sinn finde ich vollkommen den Eskapismus der Unterhaltung großartig. Und darüber hinaus würde ich jetzt sagen, dass es natürlich, und das liebe ich schon besonders, Unterhaltung gibt, die zum Beispiel jetzt, wir haben wieder ein ausgegrabenes Qualtinger Stück auf dem Programm, jetzt noch ein zusätzliches, dass es Unterhaltung gibt, die unendlich vergnüglich ist und trotzdem einen sehr starken politischen, also damit meine ich nicht tagespolitischen, politisch im Sinne einer Philosophie, Hook hat. Also es muss sich ja, was ich meine mit wach machen oder wach sein und Unterhaltung überhaupt nicht ausschließen, wie ja auch das große Kabarett in Kriegszeiten immer wieder zeigt. So.
Ist dieses, ich finde das total schön, dieses Bild des Hinterzimmers, geht es dann auch darum, quasi sich nicht vielleicht zu verschließen und nur zurückzuziehen in sich selber, in vielleicht ein anderes Hinterzimmer, das noch weiter dahinter liegt, sondern ein Hinterzimmer, wo sich Menschen im Theater, in der Performance zusammenfinden und austauschen. Vielleicht der Abend nur ein Anlass ist, dann weiter zu diskutieren und sich nicht quasi zu Hause zu verkriechen und für sich allein zu sein.
Total, ich sehe das so, also deswegen liebe ich den Begriff auch so. Und ich bin eben der Meinung, dass wir TheatermacherInnen und MusikerInnen das Publikum in dieses Hinterzimmer einladen sollten. Ne? Also ich finde ganz wichtig, dass das nicht nur ein Hinterzimmer ist, das den MacherInnen zur Verfügung steht und das sie bewohnen, sondern wo man eben eine Gesellschaft einlädt, da mitzumachen. Und also ich fände eine Welt, wo dieses Hinterzimmer die Herrschaft übernimmt und das Vorderzimmer verdrängt, das fände ich ja eine ideale Welt. Ja? Aber da werden wir, ich glaube, es wird die nächsten Jahrtausende nicht spielen. Aber das muss uns ja nicht daran hindern, es uns vorzustellen. So. Also ich glaube auch, und ich glaube auch, dass also es gibt diesen schönen Ausdruck im Wienerischen, den ich total liebe. Es war einer der ersten Worte, die ich auf Österreichisch begriffen oder gelernt habe, das Leo. Also wenn du sozusagen Fangerl spielst, ja, dann gibt es doch den Baum oder, weiß ich nicht, den Stuhl, der das Leo ist. Und das Leo ist, meine gescheite Dramaturgin hat mir mal erklärt, dass es einen Grund gibt, warum das so heißt. Ich habe es natürlich schon wieder vergessen, muss ich fragen. Das ist der Punkt, wo du nicht gefangen werden kannst, wo du sicher bist. Ja. Ja, und wo du sogar mit einem gewissen Spott dem Treiben zuschauen kannst. Und ich finde, dieses Hinterzimmer ist so ein Leo. Und ich denke, für mich ist mittlerweile das der politische Hauptauftrag des Theaters, zu sagen, wir werden jetzt die Horrorclowns, die uns gerade beherrschen, nicht gleich absetzen können. Aber wir sind dafür zuständig, ein Hinterzimmer zu schaffen, das die Menschen so weit rüstet, dass sie vorne, ohne gleich umzufallen, irgendeine Art von Meinung entwickeln können.
Das ist die nächste Ausgabe deines Festivals, das heißt ja Ungeheuer ist viel, ist der Titel. Mhm. Brauchst du so einen Satz, ein Schlagwort, mit dem du dann mal arbeiten kannst? Also ist zuerst mal dieses Zitat da quasi, um dann weiter zu forschen und dann um dieses Zitat vielleicht dann das Festival zu kuratieren?
Mhm. Ja, durchschaut wieder, genau so ist es. Und dieses Zitat entsteht eigentlich aus einem Gefühl. Also es ist eigentlich immer so, dass ich mir denke, das, was wir da machen, Theater machen überhaupt, ist fürchterlich anstrengend, wie vieles und alles, was man ernsthaft betreibt. Also da geht es anderen Berufen nicht anders, aber es ist extrem aufwendig. In vieler Hinsicht, es erfordert eine ungeheure Energie. Und ich muss sagen, das ist auch so ein bisschen die Entscheidung, mit den anderen Räumen, mit einer gewissen anderen Art oder alternativen Art Theater zu machen. Ich finde das tatsächlich so aufregend, aber auch so anstrengend, dass es dann schon Sinn machen muss. Also ich möchte diese Anstrengung, es gibt diesen schönen Satz, Arbeitszeit ist Lebenszeit, und ich meine das überhaupt, also ich bin, glaube ich, die Letzte, die man Pragmatikerin nennen würde, aber so diese Sinnfrage stellt sich für mich schon. Und das wird auch stärker, muss ich sagen. Und deswegen geht es mir immer so, dass ich am laufenden Festival denke, wenn jetzt dieses Festival zu Ende sein wird, was wird mich gerade, übrigens auch angeregt durch diese ganzen Diskussionen, die wir da führen. Wir haben einen tollen Cast, möchte ich schon fast sagen, von Köpfen, VordenkerInnen, die mit uns da diskutieren über das Jahresthema und über die Stücke. Ja? Und mich regt das dann immer sehr an und auf, und dann denke ich mir, was ist das jetzt, das so wichtig ist, dass man darüber sprechen muss oder darüber handeln muss oder darüber spielen muss. Und das ist zunächst ein Gefühl. Und dann irgendwann in Zusammenarbeit mit meinem Team ballt sich dieses Gefühl zu einem Satz oder zu einem Schlagwort. Mhm. Und was uns, mich sehr stark, sehr beschäftigt hat im Frühjahr, also gegen Abklang des letzten Festivals, war eben die Frage, wie ist es möglich, dass der Mensch als Wesen das entsetzlichste oder die entsetzlichsten Formate seiner selbst hervorbringt und nach oben wählt? Also wie kann er seinen Selbstvernichtungsknopf freiwillig drücken? Also freiwillig, das ist die Frage, freiwillig oder manipuliert, aber wie kann er sich so zurichten oder zugerichtet werden, dass diese Fatalitäten passieren, die wir mit in Minutentakt erleben gerade, und gleichzeitig unbestritten das Sublimste, Höchste zum schwierigsten, kooperativsten, karitativsten mögliche Wesen ist. Also wie geht sich das in einem Wesen aus?
Diese Ambivalenz quasi einfach. Diese Ambivalenz.
Genau. Und für diese Ambivalenz gibt es halt im Drama, ich bin halt sehr rooted in Literature sozusagen, ein Bild, und das ist der Doppelkopf, das ist der Doppelkopf des griechischen Denkens, der griechischen Tragödie, also das lachende und das weinende Gesicht oder auch dieser voneinander abgewandte.
So ein Vixierbild quasi, oder? Ist das, oder ist
mehr das als ein Vixierbild, das ist wirklich der Mensch, der sich in zwei Menschen spaltet. Das gibt es ja ob das jetzt das Kugelwesen ist bei Aristophanes, das ewig seine zweite Hälfte sucht, oder ob das ein Prinzip der Tragödie und Komödie ist, aber sozusagen dieses Doppelte, dieses Aufgespanntsein zwischen niedrig und sublim, das ist ja ein Riesentopos in den antiken Dramen, überhaupt in der antiken Literatur und Philosophie. Und da gibt es ja ganz tolle Darstellungen auch von diesem Januskopf. Und es gibt einen wunderbaren Satz, das ist der erste Chorsatz der Antigone, der da heißt, ungeheuer ist viel und nichts ungeheurer als der Mensch. Und ich liebe diesen Satz. Es ist eigentlich verblüffend, natürlich ist das griechische Wort nicht ganz eins zu eins übersetzbar, aber angenehmerweise kommt es im Deutschen ziemlich nahe. Es ist im Englischen schon viel schwieriger, weil bei uns ja doch noch ungeheuer nicht nur das Monster ist, sondern auch das Ungeheure im Sinne der positiven Überwältigung,
genau, ja.
eines Sonnenuntergangs oder whatever. Und das trifft es schon, also dieses Ungeheuer ist viel und nichts ungeheurer als der Mensch. Für mich ist es der Satz zur Stunde. So. Und in dem aber das auch Hoffnung liegt.
Das passt so zu unserer Zeit, oder? Es ist eigentlich dann erschreckend, dass so ein Zitat so eine Aktualität haben kann.
Genau, und das inspiriert mich vielleicht am meisten. Also das macht mich so total wach, weil ich mich wirklich ernsthaft frage, ich meine, das ist jetzt, fragen sich viele Menschen, das ist jetzt keine Spezialität oder so. Aber ich frage mich ganz ernsthaft, oder ich bin ungeheuer fasziniert davon, dass tatsächlich Phänomene oder, was heißt Phänomene, die großen Themen einer Zeit haargenau beschrieben werden in der antiken Philosophie, im antiken Drama bei Homer, der ja auch in unserem Spielplan vorkommt, der unser nächstes Musikprojekt auch beherrscht, so. Also nicht nur Homer, aber die griechische Antike. Wie kann das sein, dass das eins zu eins tagesaktuell ist? Also was bedeutet das für den Menschen, was bedeutet das für Geschichte, was bedeutet das für Kunst? Also was ist denn das? Ja? Und es ist ja irgendwie zum Verzweifeln und gleichzeitig finde ich eben wieder gleichzeitig, dass auch eine ungeheure Hoffnung drin liegt, weil sich dieses Wesen ja immer rausgewurschtelt hat. So, ja.
Und dann wieder auch das Gute sieht, oder? Das ist ja auch, ja. Und aber andererseits natürlich auch das Ungeheuerliche oder das Ungeheuer an sich natürlich auch, erstens steckt es in jedem Menschen, oder? Jeder Mensch hat gute Seiten, hat weniger gute Seiten, hat ungeheuerliche Seiten. Auf der anderen Seite sind ja auch diese Ungeheuer wahnsinnig faszinierend. Und man will ja wissen, was steckt da dahinter? Wie konnte jemand so werden? Warum passiert das? Also das hat ja auch eine Anziehungskraft.
Absolut. Also das alles, was sozusagen, wie Shakespeare sagt, ein Menschenhirn sich nicht erklären kann, hat natürlich eine ungeheure Anziehungskraft. Und daher ist für uns auch dieses, muss ich glatt hier akustisch und faktisch in die Tasche greifen, deswegen hat sich uns der Doppelkopf an sich hat ja schon was Monströses. Also auch in der, das ist jetzt eine moderne Fotodarstellung hier auf unserem Programm Flyer, aber auch in der antiken Darstellung, also da drückt das so gut aus, dass noch bevor man muss dem Ding jetzt gar keine Hörner aufsetzen oder so, an sich ist diese Ambivalenz des Menschen etwas wirklich Ungeheuerliches. Wie kann, da, so ist es ja in Kreon, in Antigone, ich sage schon in Kreon, Freud, wie kann in Antigone der Herrscher Kreon auf der einen Seite tatsächlich nach allen Maßstäben einer politischen Gerechtigkeit oder einer politischen Verantwortung Recht haben und gleichzeitig komplett daneben liegen? Und wie kann Antigone natürlich vollkommen Recht haben und gleichzeitig man in ihr sehr wohl den Keim einer Terroristin sehen? Also wie so, das ist sehr spannend.
Und es wird beim Wortwiege-Festival ja dann doch fast auf eine Art auch tagespolitisch, weil es geht ja auch um Reden, oder? Mhm. Es geht auch um Reden, die geschwungen werden. Mhm. Und die haben ja auch schon was sehr Theatralisches und Theaterhaftes. Mhm. Wahrscheinlich eine gelungene Rede, ob die jetzt positiv ist oder negativ ist. Mhm. Nur um einen Programmpunkt rauszupicken, es werden ja auch Reden von Trump, Roosevelt und Kennedy quasi analysiert und verglichen auch. Mhm. Und da steckt ja auch, die positive Rede, die negative Rede und die Faszination von beiden natürlich auch.
Total. Also es ist ja wirklich so, dass die Frage nach dem sogenannten oder tatsächlichen politischen Theater wurde ja immer wieder gestellt und wird in unserer Zeit klarerweise neu gestellt oder laut gestellt, sagen wir mal so. Und ich habe da ein sehr, auch wieder ambivalentes Verhältnis dazu. Aber im Grunde habe ich, glaube ich, eine Art Verhältnis dazu, wie das Skunk and Nancy ausdrückt mit yes, it's fucking political, everything is political. Also ich finde, man muss das jetzt gar nicht so, wie das oft passiert, auch aus Marketinggründen aufdonnern, wie politisch wir nicht sind als Theaterbranche, halte ich übrigens für, in aller Bescheidenheit gesagt, sehr viel mache. Es ist einfach so. Ja? Und natürlich in dem Fall der Reden ist es so, dass das für mich eine ganz stark, das heißt der Festival für Theaterformen, ganz klar eine Theaterform ist. Das Projekt ist ja in Wien entstanden vor, ich weiß nicht, 12, 13 Jahren. Da hat Robert Menasse mich eingeladen zu einer Rede, die er im Alten Rathaus gehalten hat. Das war dieser europäische Landbote, also sein wirklich eloquentest geschriebener und auch gehaltener Vortrag über Europa in diesem Alten Rathaus. Und ich habe dem Robert zugeschaut und mir gedacht, das ist Theater. Also, und dann noch in diesem Rahmen, ich habe gesagt, ich muss dir jetzt das leider klauen. Hat er gesagt, das war ja nicht die bewusste Idee. Das ist doch vollkommen geil. Wenn das so theatral ist, dann können wir das ja auch bewusst machen. Dann können wir ja auch sagen, wir machen eine Theaterform draus. Und dann haben wir, ich glaube, 3-4 Jahre lang tatsächlich im Alten Rathaus, das per se natürlich eine irre Bühne ist im ersten Bezirk, Reden reenacted, sprich sozusagen berühmte Reden, ob das jetzt Philippika oder whatever, also tatsächlich Cicero ja, gegen Catilina, Trump war auch schon mal da, die erste Inaugurationsrede und ZeitgenossInnen, also alles. Und die werden tatsächlich von Schauspielern und einer sehr guten Maskenbildnerin, also ein bisschen den Madame Tussaud-Effekt gibt es, ja, manchmal mehr als Witz und Zitat, manchmal sehr, also auch deutlich, aber es ist eigentlich immer sehr deutlich. Es sind immer in gewisser Weise Transpositionen dieser historischen oder auch noch zeitgenössischen RednerInnen. Und das ist schon erstaunlich. Also wenn man diese Reden nicht liest oder einfach hört, sondern wenn man jetzt wirklich eine Person, also was weiß ich, ich hatte zum Beispiel, ich werde es nie vergessen, die Leute haben so stark darauf reagiert, die Uli Beinbold hat bei mir Angela Merkel die Wir-schaffen-das-Rede gehalten.
Okay.
Es war irre. Es war irre, weil die Leute gesagt haben, Wahnsinn, also gerade es gibt eine Ähnlichkeit in einer gewissen, nennen wir es mal Mütterlichkeit, nur halt in dieser Form von der Uli, in einer sehr attraktiven, femininen, Uli kann ja alles, hat diesen Akzent gut hingekriegt, aber doch irgendwie, sagen wir mal, insgesamt charmanteren, österreichischeren Form. Ja. Und plötzlich einmal gesagt, die Frau hat völlig recht. Ja, also das ist total witzig, wenn man das live erlebt, in den Sog dieser Rhetorik zu kommen, was dann passiert. Und damit aber dieser Sog jetzt nicht für sich stehen bleibt, unhinterfragt, denn wir lassen ja auch böse Reden halten, absichtlich, wird das analysiert. Und zwar mit Menschen, die auf die eine oder andere Weise viel aus dem Umfeld der Reden verstehen. Aus historischen Gründen, aus Berufsgründen. Also wir haben bei den Amerika-Reden wird ja Raimund Löw, langjähriger Washington-Korrespondent und wirklicher Kenner, diese drei Inaugurationsreden beleuchten. Ne? Oder wir haben eine Ausgabe Himmler, die Sportpalastrede. Es ist natürlich hart, aber ich finde, man muss das heute mal hören, was da gesagt wird und wie bekannt uns das erschreckenderweise vorkommt. Und die Antwort gibt Hannah Arendt.
Ah ja, stimmt.
Und, analysieren wird Konrad Paul Liessmann.
Auch ein Jahrestag jetzt, glaube ich,
50. Auch ein Jahrestag, 50.
Todestag
ja,
jetzt.
Genau. Ja. Also das ist so eine Theaterform, die mir wirklich sehr am Herzen liegt. Und ja, natürlich, da wird es sehr konkret politisch, ja.
Wie wirken so historische Reden, ob sie jetzt positiv konnotiert sind oder eher negativ natürlich konnotiert sind, wie wirken die auf das Publikum? Sucht man sich da automatisch so Anhaltspunkte aus der Gegenwart raus? Passiert sowas?
Ja, also absolut. Das ist ja der enorme Vorteil des Formats. Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin bei einigem, aber gerade auch bei diesem Format immer wirklich total überrascht und natürlich erfreut, aber wirklich aufrichtig überrascht, wie das einschlägt. Also bei diesen Reden muss man sich mal ganz früh anmelden, weil das ist mal ganz schnell ausverkauft. Und ich glaube, es liegt daran, dass eben genau das passiert. Das ist ja das Faszinierende an so einer Art augenzwinkernden Realismus. Ja? Jeder weiß, er hat das Eintrittsticket bezahlt, der Mensch da vorne ist nicht Schiller, Hannah Arendt, Merkel oder Trump. Und trotzdem, in dem Moment, wo das ein sehr guter Schauspieler, Schauspielerin ist, und die befassen sich ja lange mit den Attitudes, das ist schon sehr nah am Original, ja, auch rhetorisch und habituell, ja. In dem Moment, auch wenn du das alles weißt und du hörst diesen Originallaut, der ja, das ist ja das Wesen der Rede, dass sie appellativ ist, sie will ja was. Mhm. Also die Rede ist insofern so dramatisch, weil sie ganz klar vom Gegenüber was will, nämlich, dass es aufsteht und sagt, ja, hast recht, ja. Das ist eine der stärksten Handlungen, die wir haben können am Theater. Ja. Infolgedessen zieht, und das Gegenüber ist das Publikum, das ist die vierte Wand, wird permanent durchbrochen. Also es ist irrsinnig direkt, du fühlst dich wahnsinnig gemeint und dann verschwimmt in 2 Sekunden Gegenwart und Vergangenheit. Und wenn du heute eine Rede hörst, wo dir dann einfach jemand sagt, das Einzige, was er zu befürchten hat, ist die Angst, oder wenn Roosevelt sagt, na, wir müssen schauen, dass wir hier unsere Wirtschafts- und Arbeitslosenlage wieder hinkriegen, aber Amerika muss offen sein, sonst ist es verloren. Und Amerika hat sich mit um die Welt zu kümmern, sonst ist seine Verfassung verraten. Und du hörst das heute, na, instant denken die Leute, hier spricht der demokratische Gegenkandidat. Aber nein, es ist einfach nur der Vorfahre, der sich an die Verfassung hält und irgendwie vom politischen Geschäftsverstand und irgendwas wollte, außer die eigene Tasche zu füllen. Ja? Und das fällt, also das ist total interessant, dass die Menschen dann schon denken, what happens? So.
Passiert es bei dir auch selber oder kannst du dir erklären, warum jemand wie Trump, jetzt ja wieder Präsident der Vereinigten Staaten, so polarisieren kann mit seinen Reden, aber auch halt so viele Menschen auf seine Seite ziehen kann mit Aussagen, die man sich ja eigentlich nicht mal zu denken getraut, also die ja eigentlich
ich glaub, es gibt
ungeheuerlich sind, um auf das Festival-Motto zurückzukommen,
ja.
Was man ja eigentlich, wenn man es beim ersten Mal hören sich denkt, unfassbar, dass das überhaupt stattfinden kann.
Unfassbar. Und auch das ist so eine Erfahrung. Wir haben das war gar nicht die erste Inaugurationsrede, sondern es war diese berühmte Wahlkampfrede, wo er das erste Mal so ganz explizit über diese Mauer nach Mexiko gesprochen hat. Und es hat ein sehr, sehr guter Schauspieler, der ihn auch heute, auch diesmal wieder spielt, gemacht. Und wir haben es auf Deutsch gemacht. Das ist die Bedingung, weil auch wenn wir alle noch so gut, also es gibt genügend im Publikum und auch unter den TheatermacherInnen, die aus verschiedenen Gründen Englisch wie Deutsch können. Und trotzdem ist es, wenn du es in deiner Sprache, die dich täglich umgibt, hörst, etwas anderes. Das ist total verblüffend.
Geht es dann tiefer?
Es geht tiefer. Die Ungeheuerlichkeit ist größer. Also wenn da ein hervorragender Schauspieler steht, ja, und diese Rede hält und einfach nur, ich erinnere mich so, weil der das wirklich glänzend gemacht hat, so an dieses, das sagt, es gibt diese Passage in der Rede, wo er sagt, ja, die sagen mir, ich kann das nicht machen und ich kann das nicht machen. Ich sage euch, ich kann alles machen. Ich bin reich. Ich meine, es ist etwas völlig anderes, wenn du das plötzlich auf Deutsch hörst, weil plötzlich kopierst du das in dein eigenes politisches Spektrum und sagst dir, bei allen Entsetzlichkeiten, die wir hier erleben, das ist eigentlich unvorstellbar, dass das jemand so sagt und daraufhin geht so. Ja?
Aber passiert dann auch also im Umkehrschluss auch das, dass man sich denkt, ah ja, oder halt, dass man da auch selber erwischt wird und denkt, ja, da hat er eigentlich eh recht. Absolut. Er hat zwar gerade den absoluten Wahnsinn gesagt, aber okay, aber da...
Natürlich passiert.
Vielleicht würde man es nicht aussprechen.
Total, man ertappt sich natürlich.
Ertappt sich natürlich ständig wahrscheinlich.
Ständig. Und es wird eigentlich klarer sozusagen ein bisschen die Antwort auf deine Frage. Ich habe eine These dazu, also These auch, wie gesagt, ich lerne ja mit am allermeisten, deswegen kann ich allen nur empfehlen, sich diese Salons anzuschauen, immer an den Festivals. Ich würde es mal als Theatermacherin sagen, der Erfolg ist also theateranalytisch gesehen eine irrsinnig perfekte Deckung von Form und Inhalt. Und was ich damit meine, ist, dass er, das wurde ja analysiert, dass diese Reden oder auch diese Interventionen in Fernsehduellen, das ist ja wirklich das, was man Low Speech nennt. Ja? Also keine komplizierte Vokabel, keine komplizierte Satzstruktur. Wie heißt das so schön? Vereinfachte Sprache, ja, mittlerweile auch auf unseren Websites. Und da spricht ja auch viel dafür, weil es ja auch integrativ wirkt. Ja. Und diesen Low Speech, das hat man ja so bei diesem Fernsehduell mit Hillary Clinton gesehen, den beherrscht er halt perfekt. Ja? Und rhetorisch ist das in diesem Land aus vielen Gründen, aber sicher nicht nur in diesem, das Mittel der Wahl. Ja? Also das, ob wir das mögen oder nicht, wie die wir Worte lieben, das funktioniert. Und da kann Hillary Clinton so jetzt unbesehen der politischen Richtung so intelligent argumentieren und formulieren, wie sie nur will, das funktioniert nicht. Das ist ein It's a law.
Ja? Es bleibt nicht hängen, oder?
Es bleibt nicht hängen, ja? Ja. Und das wurde ja sehr stark analysiert. Und diesen Low Speech, also diese einfache Sprache, das beherrscht er perfekt rhetorisch, auch mit den ewigen Wiederholungen, mit dieser Schallplatte, mit Sprungtechnik. Ich sage so oft, bis es jeder verstanden hat, auch wenn es falsch ist, ist es da und so. Das ist die Formfrage. Ja? Und die Inhaltsfrage, da denke ich mir halt schon, das hat Raimund Löw, ich möchte jetzt seine Analyse nicht vorwegnehmen, aber das hat mich sehr beeindruckt in einem Gespräch mit ihm und er ist ja nun wirklich unverdächtig, da selber Ängste in diese Richtung zu hegen. Aber ich habe gesagt, natürlich in Amerika wie in vielen anderen Ländern, wenn sich so rasant viel verändert in einem Land, was verschiedenste Dinge betrifft, die Arbeitsmarktsituation, die wirtschaftliche Situation, die tatsächlich auch die Situation der Bevölkerung, ja, das Gemisch dieser, wenn auch schon immer gemischten Bevölkerung. Wenn sich so viel so radikal verändert, dann sind natürlich gerade die, die sozusagen ohnehin in prekären Verhältnissen leben und dann noch weiter abrutschen, und das passiert ja stufenweise, also Mittelstand und so weiter, und dann kann, die sind in Not und die sind in einer gewissen Art von Permanentpanik. Und diese Permanentpanik ist halt kein guter Ratgeber, beziehungsweise diese Permanentpanik führt halt dazu, dass man die leichte Lösung, die man auch in dieser allgemeinen Zeitnot, die ich ja auch teilen kann oder, glaube ich, jeder von uns als empfinden, die man dann wählt. Also ich glaube, in Wahrheit ist es überhaupt nicht so schwer zu erklären. Das Unglück ist nur, dass sozusagen jetzt aus der Sicht von Trump der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt nach oben kommt. Also, oder anders, aus unserer Sicht wahrscheinlich der falsche Mann zum genau falschen Zeitpunkt nach oben kommt. Aber es ist nicht verwunderlich, es ist eigentlich total folgerichtig, finde ich. Was ich eher verwunderlich finde, und das hat den letzten Spielplan Courage auch so getriggert, ist, dass die Gegenwelt, und damit meine ich jetzt sowohl zivilgesellschaftlich, aber ich meine ganz offen, auch wenn ich mir damit mit Robert Neumann gesagt, ein paar Feinderl mehr jedes Mal schaffe, auch die Welt der Medien. Und ich weiß schon, was es da für Argumentationen gibt, aber es interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, so wie mich als Theatermensch nicht interessiert, dass ich das und das nicht tun darf, weil sonst die Kasse nicht klingelt. Ja, ich mache halt da nicht mit. Also es muss jeder für sich entscheiden. Es gibt auch gute Gründe mitzumachen. Man hat eine höhere Kanzel. Kann man sagen, habe ich einen höheren Impact als du? Stimmt, richtig. Given that, ich kann es einfach nicht. Ja? Aber ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass der Journalismus mit großartigen Ausnahmen weltweit sich dermaßen im Kriechtiermodus befindet. Kein Verständnis.
Ja, und auch so eine Art Faszination fast, ja, dann, also da auch mitschwingt natürlich,
total,
oder?
Total.
Also dieses, die Faszination für das Ungeheuerliche im Vordergrund bleibt.
Und auch, es war gestern ein sehr toller Artikel in der NZZ über Aldous Huxley, der ja nicht nur die Brave New World geschrieben hat, sondern aus diesem Themengemengelage einen Essay, der jetzt neu publiziert wurde. Also ein richtiges kleines Buch. Es ist ja nicht nur die Faszination, völlig richtig, das ist auch, es ist eine handfeste Co-Abhängigkeit. Oder was heißt Co? Es ist eine Co-Abhängigkeit. Ja. Er braucht diese SchreierInnen und sie brauchen sein Geld, sie brauchen die Anzeigen. Das ist eine vollkommen verfilzte Geschichte. Ja, und das hat Huxley ja vorausgesagt, dass diese Macht der wenigen wird sich die Presse einverleiben und es wird keinen Widerstand geben oder kaum einen. Und ich finde, er hat völlig recht, leider.
Du wirst jetzt beim kommenden Festival auch mit Fox on Ice, mit deinem Bandprojekt, auf der Bühne stehen. Troja Forever heißt das Programm. Was kann man sich da vorstellen? Oder anders gefragt, ist diese musikalische Performance auch ein weiterer Weg neben klassischem Theater, neben Reden, neben dem Salon, quasi noch eine weitere Farbe in das Programm zu bringen?
Auf jeden Fall. Also das speist sich, wie es halt so ist, mit den, wie ich ja eingangs gesagt habe, mit den Sehnsüchten und mit den Zufällen, die dann auf einen fallen, speist sich auch dieses Projekt aus mehreren Zuflüssen. Grundsätzlich habe ich mein Leben lang auch Musik gemacht, gesungen, habe auch in meinen frühen Jahren mit irgendwie Chansons und Punkbands und so neben dem Theater in der Schweiz, wo man sich nichts leisten konnte, Geld verdient, sonst hätte ich dauernd ein- und ausreisen müssen, weil es nicht bezahlbar gewesen wäre. Und liebe Musik. Und für mich ist die Musik eine, nicht nur, aber auch im Bereich des Songs eine Verlängerung des Worts. Also es heißt nicht umsonst Wortwiege, sondern es ist für mich der Zündstoff. Aber das Wort ist für mich auch der Zündstoff für die Musik. Oder es ist einfach nur eine im besten Sinne exaltiertere, also herausgehobenere Form von Erzählung. So, ja. Und damit bin ich dann irgendwie sehr schnell bei den Mythen oder so, weil wie wir ja wissen, Homer, aber nicht nur Homer, auch die Kyprier, das wurde ja gesungen. Also gab es so. Also waren Songs, ja. Mhm. Natürlich anders, als wir das heute sehen. Das ist das eine, dass mich das mein Leben lang, also das ist so eine Schiene, die ich immer hatte. Manchmal so privat oder einfach nicht groß angekündigt, weil ich gelernt habe, vor allem in Österreich, dass es kein Vorteil ist, verschiedene Dinge zu machen. In Wahrheit ist es für mich eh eins. Also was du gesagt hast, es ist eine Theatralisierung des Wortes. Ja? Aber besonders hierzulande, das muss ich wirklich sagen, das habe ich nirgends, auch im preußisch verfemten Deutschland, nie so stark erlebt, dass man dieses Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wo ich mir denke, wer ist der Schuster, wer sind die Leisten und wer hat das zu beurteilen? Ja?
Warum ist das so?
Das wäre, mein Gott, das müsste man wahrscheinlich Erwin Ringel fragen, die österreichische Seele. Ja. Die Kategorisierung, also das ist wirklich...
Schubladisierung.
Also letztes Jahr hatten wir einen tollen Auftritt in Sri Lanka und ich muss ehrlich sagen, das sogenannte Kastenwesen, das es dort sowieso nicht gibt, aber... Also wenn man sagt, das sind Gesellschaften in Sri Lanka, die wirklich so sehr stark eingeteilt sind, kann ich sagen, nein, das ist also richtig locker, mit Ausnahmen im Gesetzlichen natürlich, vor allem was Innen betrifft, gegen unsere Kastenfrage. Also ich kann mich erinnern, wie ich angefangen habe, an der Josefstadt waren alle böse, dass ich zusätzlich zur Regie eine Fassung gemacht habe. Das ist heute selbstverständlich, dass ein Regisseur auch eine Fassung machen kann, mit oder ohne Dramaturgie. Das war damals irgendwie, wie kann man nur, entschuldige, also alle Theaterleute oder Schriftsteller, die ich bewundere, haben nichts anderes gemacht. Das heißt nicht, dass man es gut macht, aber zu sagen, na, das ist schon mal verdächtig, es ist skurril. Und jetzt geschweige denn, dass du noch dazu ja eigentlich ausgebildet, also ich musste, mittlerweile ist es mir wurscht, ganz offen gesagt, ich kann mir mittlerweile tatsächlich eine gewisse Narrenfreiheit, aber im Grunde, glaube ich, so in den Anfängen, mittleren Jahren, wo schon schwierig genug war zu sagen, oh Gott, jetzt schreibt sie noch eine Fassung, oh Gott, jetzt schreibt sie auch noch Prosa, sie schreibt Stücke, na, das kann ja nichts werden. Und damals noch zu sagen, entschuldige, ich sage es nie wieder, aber ich bin ausgebildete Sängerin, das wäre wirklich also ein Fanal gewesen, geschweige denn, dann macht das zu Hause beim Adventabend, aber mutet es nicht der Öffentlichkeit zu.
Weil man da irgendwie in das Metier von jemand anderen eindringt? Oder?
Gartenzwergisch, ja. Es ist verdächtig und ich glaube auch, weil sich viele Leute, auch gerade im Bereich der Presse, das wird, ich weiß nicht, ob das
besser Gartenzwergisch finde ich gut.
Ja, es ist so, das ist mein Vorgarten, aber es gibt einfach auch viel in der sogenannten BeobachterInnenwelt, da habe ich wirklich wilde Dinge erlebt, ja. Und jetzt muss ich leider sagen, das ist die schlechte Nachricht, geschlechtsunabhängig, altersunabhängig, das hat damit nichts zu tun, die für ein ganz bestimmtes Segment sich ausgebildet und, wie nennt man das, berufen fühlen. Mhm. Und die sind einfach sauer, wenn sie jetzt eigentlich ein anderes Segment auch noch beurteilen sollten. Und da sie davon nichts verstehen, aber trotzdem dieses Ressort leiten, wird das halt beurteilt. Aber sie können nicht mal die Vokabel. Ja? Wie gesagt, das sind Texte, die mich nicht beliebter machen, aber müssen sie auch nicht. Ja? Also das ist wirklich, das wird hier ganz, ganz extrem betrieben. Und das ist eine der tollen Erlebnisse mit Fox and Ice, also unserer Band, wenn wir auf Tour sind. Das ist wirklich, also in vielen Gesellschaften oder auch tollen Theaternationen wie Israel, jetzt völlig unabhängig der Debatte, oder auch Rumänien, großartige Theaternation. Aber es war überhaupt kein Problem, dort als Professorin eine Masterclass zu geben, angefragt zu werden für ein Gastspiel an einem großen Haus und ein Rockkonzert im Odeon zu spielen oder so. Das, im Gegenteil, das fand man irgendwie cool. Das hat uns einen riesen Bericht in dem wesentlichen Medium eingetragen. Ja. Das ist ganz anders. Das ist wirklich eine völlig andere Denke. Ja, und ja, also das eine ist sozusagen, wie gesagt, ich komme daher, das ist halt etwas, was ich liebe, was ich mache. Es hätte durchaus Abzweigungen in meinem Leben gegeben, oder jetzt ist gerade wieder so eine Abzweigung, weil das verblüffenderweise irgendwie funktioniert. Ich rede jetzt nicht von Reichtum, Villa in Malibu und Weltruhm, aber es funktioniert im Sinn von, wir spielen Konzerte, wir spielen international, wir sind nach China eingeladen, wir sind nach Washington, nach Ottawa eingeladen. Wir spielen das in Clubs, in Theatern, auf Festivals. Ja, also im Moment läuft das und es macht total großen Spaß. Es läuft naturgemäß am schlechtesten in Österreich, weil jetzt auch das noch, ja. Beziehungsweise ist es halt, jetzt reicht es bald. Beziehungsweise ist es halt auch Englisch. Also es ist ein Projekt, das international tourt. Das mache ich aus allen Gründen nicht deutschsprachig. Wir machen teilweise, weil ja auch es eine Erzählebene gibt, also wir machen manchmal diese Narrations oder diese Bridges, mache ich manchmal in Französisch oder Italienisch oder Spanisch oder Englisch, das sind so also die Romanischen und Englisch, das kann ich abdecken, mehr leider nicht, aber das machen wir manchmal, aber sonst ist es halt Englisch und da, wenn du jetzt nicht ein Topstar bist, der irgendwo eingeflogen wird und so, dann ist es gar nicht, es ist verblüffend schwer hier, wenn du eine englische Show hast eigentlich. Aber ja, also das ist das eine. Dazu kommt, dass sozusagen der Produzent der Wortwege ein sehr, sehr toller Musik- und Filmkomponist ist oder schlicht und ergreifend Musiker. Und das ist ja auch in der sogenannten Szene kein Geheimnis, mein Lebenspartner. Und wir haben, wie das so ist, also er hat schon oft für mich Theatermusiken gemacht und ich finde das, also ich glaube, wenn etwas zu einer guten Inszenierung von mir oder anderen beiträgt, also für mich ist es so, Musik ist einer der wichtigsten Stifte auch in Theaterinszenierungen. Aber wir haben eigentlich nie daran gedacht, zusammen ein Bandprojekt zu machen. Aus allen Gründen. Ja, also weil das
zu nah quasi.
Zu nah, plötzlich völlig verkehrte Rollen. Mhm. Also weil Daphne, sie führen schon wieder. Ja, also er ist einfach tausendmal besser als ich. Das ist keine Frage. Er ist ein gewiefter, ausgebuchster, sehr, sehr toller Musiker. Ich bin Sängerin und ich kann Texte schreiben, aber er ist einfach der viel, viel bessere Musiker. Ja. Das heißt, die Rollen sind vollkommen verdreht. Ich habe da schon was zu vermelden im Sinn von, die Texte sind von mir, aber that's basically it. Und ich versuche dann immer durchzusetzen, aber ich will doch das ausdrücken. Sag, ja, das ist schon schön, es passt nur nicht in die Harmonie. Kannst du es nicht ausdrücken? So, ja. Also, das heißt, die Rollen sind völlig verkehrt und das ist dann after all those years auch echt streitbar, ja. Aber in the end, mir macht es immer total Spaß, mit richtig guten Leuten zu arbeiten. Und ich muss jetzt wirklich, und das kann ich in einem völligen Abstand sagen, es wäre, glaube ich, mit einigen Leuten, die mich mögen oder die musikalisch mögen, leichter sogar, so ein Projekt zu machen, als mit Christian Mayer. Aber er ist einfach besser. Er ist einfach ein sauguter Musiker. Was sehr anstrengend ist für mich, was mich extrem fordert. Aber es macht halt schon auch Spaß. Also es macht total Spaß. Genau, also das heißt, wir kommen daher, Christian noch mehr als ich. Es hat sich ergeben, dass ein solches Projekt, das Prototyp entstanden ist für internationale Reisen und einfach auch, weil wir diese internationale Schiene des Festivals ausbauen wollten, aber nicht so im Sinn des Einkaufsladens, wir schauen mal, was man uns schickt, sondern wir wollten selber vor Ort an Orten, an Theatern, an Festivals, die uns interessieren, scouten und wiederum aber was anbieten, also ein Projekt anbieten, wo wir sagen, darüber wollen wir jetzt gerade verhandeln, das ist uns wichtig und wir zeigen euch auch so, was wir machen. Und das in einer Form, die ein sehr heterogenes Publikum anzieht. Also wir haben, die Konzerte sind natürlich, und das hat mich dann schon sehr interessiert, auch für die Wortwiege, wir haben ein extrem junges Publikum. Also wir sehen, ich bin immer total gerührt, wir hatten mehrere Konzerte, die fantastisch waren in der Türkei, wenn junge Leute auf mich zukommen und sagen dann über, also das erste hieß ja Orlando Trip und war nach diesem Orlando Mythos, der ja nicht erst mit Wolf beginnt, den gibt es seit Furiosa und Wolf kannte den Arios-Text sehr gut. Aber das ist total berührend, wenn dann junge Menschen auf dich zukommen, du bist irgendwie völlig fertig nach dem Konzert, nicht abgeschminkt und fern der Heimat und so, und sagen, oh, you're so cool. Und du weißt, die meinen nicht dich, die meinen jetzt in diesen Charakter.
Ja.
Aber sie können sich irgendwie so in den Reihen, der hat was mit ihrer Lebenswelt zu tun. Und das hat mich extrem berührt nach diesen ersten anderthalb Tourjahren, dass man offensichtlich mit einem literarischen Stoff, der im Prinzip gebracht wird in einer Mischung aus, die Italiener nennen das Cine Concerto, also es ist im Prinzip ein salonpunkiges Konzert, würde ich es jetzt mal beschreiben. Also es ist punkig, aber es ist auch ein bisschen chansonig, so. Indie auf jeden Fall. Und dabei aber so ein Storytelling. Also quasi ein mit Film, mit Rockelementen auf die Bühne gebrachtes Konzeptalbum. Und darüber kannst du junge Leute an sich total erwischen und dann fangen die an, über die Geschichte zu reden und über, im Fall von Orlando Trip, über eben Sexualität und wie ist das in ihren Ländern und was wird zugelassen, was nicht, was lassen wir zu, muss man das biologistisch sehen oder kann man das jeden Tag neu entscheiden und so. Also dann kannst du plötzlich über diesen Mechanismus, über Dinge reden, die sonst viel zu heikel wären.
Was ist denn so für dich quasi so dieses, das, was Musik, also die Kombination vielleicht aus Musik und Text schafft, was jetzt vielleicht ein reines Textstück jetzt nicht schafft. Kannst du das in Worte fassen?
Super Frage, ja. Also das, ich beschäftige mich gerade sehr mit der Frage, weil es mich wirklich, wie gesagt, ich produziere für ein Publikum und ich versuche immer sozusagen Inhalte, die mich interessieren, auch weil sie komplex sind. Natürlich ist jetzt dieses Jahr als Penthesilea von Kleist auf dem Programm, ich meine, schwieriger geht es nicht. Ja? Ich inszeniere es nicht, Gott sei Dank, weil das könnte ich liebe das Stück, aber das könnte ich absolut nicht neben allem anderen machen. Aber es ist ein hervorragender junger Regisseur, der das macht. Also ja, mir ist bewusst, das ist High-End und gleichzeitig sind die Themen aber, betreffen die uns alle. Also jeder war in seinem Leben schon mal Penthesilea und Achill. Also vielleicht nicht in der Endkonsequenz, hoffentlich. Aber
nicht am Schlachtfeld.
Nein, aber der Moment des Liebesverrats oder so, der etwas Ungeheuerliches triggert, ich kann mir kein Wesen vorstellen, der das nicht kennt. Ja. Und ich erlebe aber stark, dass jetzt diese komplexen Stoffe wie Orlando von Ariost, Orlando Furioso, Orlando von der Wolf oder jetzt eben auch die Frauenfiguren der Ilias, denn darum geht es ja stark. Wenn du das jetzt im trockenen Text liest, und würde sehr, sehr viel vom Publikum wegbrechen, das sagt, na bitte, das tue ich mir nicht an. Ja? Interessanterweise, wenn das Ganze als mehr oder weniger Rockkonzert angekündigt wird oder Salonpunk oder Literature Pop oder wie immer du das nennen willst, das Genre,
Salonpunk finde ich super.
Ja, das klingt. Ich habe das gar nicht oft gesagt. Du hast mich irgendwie, hast du das wieder in mir hervorgeholt. Aber vielleicht kann man so sagen. Ja. In dem Moment öffnet das völlig andere Publikumstüren, heißt das Wort. Und jetzt konkret auf deine Frage, die ich mir immer gestellt habe, warum es ist, also wir machen wirklich auch bis hinein in die Recherche. Also das ist so lustig, weil rauskommt dann ein Song. Und wie wir alle wissen, verträgt ein Song, ähnlich wie ein Film, nur eine gewisse Anzahl Text. Also ein Song lebt einfach nicht nur von Text, logischerweise. Warum also kann es sein, dass in dieser extrem destillierten Form diese Komplexität trotzdem vorhanden ist? Ja? Und zum einen liegt das natürlich an der Musik, dass die Musik einfach eine Erzählebene ist, die ganz unmittelbar funktioniert. Zum anderen bist du als Texter da sehr stark als Lyriker unterwegs. Das heißt, du bist gezwungen,
zu verknappen,
es auf den Punkt zu bringen. Was mich extrem fasziniert, ist jetzt in diesem Troja-Projekt, aber auch bei dem Orlando war das so, dass es, also das Ganze baut sehr stark auf Research auf. Und ich bin total glücklich, dass der Michael Köhlmeier, der da unendlich kenntnisreich ist und sich auch wirklich zur Verfügung stellt für Gespräche und der auch im Festival sein wird, und der großartige Georg Danek, also einer der Altphilologen überhaupt, ja, die mir ganz stark auch helfen durch Gespräche, also wirklich neueste wissenschaftliche Erkenntnisse. Es gibt im angloamerikanischen Raum ganz tolle Frauen, mit denen ich auch im Austausch, also es ist wirklich der letzte Stand von was wir wissen können, über was tatsächlich gemeint war und wo sind die dann aufgeweicht worden, diese Mythen und so. Wahnsinnig spannendes Feld. Witzigerweise ist es im Song viel leichter möglich, diesen Spirit, also jetzt zum Beispiel die Hauptfigur in dem neuen Konzert heißt Polyxena. Das neue Album, das neue Konzert heißt Polyxena, nach einer weiblichen Frauenfigur, die fast niemand kennt, aus interessanten Gründen. Und Troja Forever heißt es am Festival, weil es noch nicht die ganze Show ist.
Okay, sondern das ist mal ein
Wir kochen mal, das ist ein Pitch. Es ist ein Teaser. Und zwar warum? Weil wir merken, dass sozusagen das Interesse an diesem Urmythos über Krieg, wie kann das sein, was ist das, warum werden die Frauen da so marginalisiert, obwohl sie eigentlich im Mythos eine riesen Rollen haben, nicht nur die Göttinnen. Ja? Also gibt es ein großes Interesse, das zu verstehen. Auch, also bei unserem Publikum. Und wir haben gesagt, wir sind das Festival für Theaterformen, wir haben das schon öfter gemacht, wir machen wieder so einen Hybrid. Wir zeigen 4, 5 Songs und Visuals, also wir zeigen einen Teil des Konzerts. die Uraufführung wird auch nicht in Österreich sein. Die ist, wenn alles so klappt, wie es jetzt wirklich aussieht, in Troja, also auf den Ausgrabungsstätten. Und haben aber sozusagen eine Diskussion, eine sehr lebendige Diskussion als zweiten Teil mit Köhlmeier und Danek. Mhm. Das heißt, es ist ein Hybrid aus einer Show und einer Diskussion, in der man sich dann auch beteiligen kann. Das fanden wir bei dem Thema total wichtig. Also, dass man mal so, so wie wir Theater machen, das Thema einfach auch mal so einführt und auch so, so größer macht. Aber eben, diese Hauptfigur ist Polyxena und es ist lustig, weil wir gerade den Song, wo sie rafft, aha, der Witz ist, ich soll geopfert werden, damit die depperten Griechen wieder Winde haben, um hier loszukommen, den haben wir gerade aufgenommen, also Erstaufnahme, und es ist total verrückt, wie sehr man diese neueste Forschung im Sinn von, wie war die Figur tatsächlich wahrscheinlich ursprünglich im Mythos gemeint, die ist 15 Mal übermalt und verkitscht worden, ja. Aber wie war sie gemeint? Das kannst du mit einem Song ziemlich gut ausdrücken. Warum? Einmal, weil die Musik dazu kommt. Zweitens, weil du eine Rollenhaltung sofort hast. Also in dem Moment, wo du das singst, bist du irgendwie in dieser Person. Und zum Dritten, und das denke ich in letzter Zeit immer mehr, Songs sind emotional. Ja. Also nicht alle, nicht immer, aber normalerweise erreichst du doch mit einem Song, oder ist das auch der ganz kleine Anspruch, die Menschen emotional viel stärker. Und das würde ich jetzt schon sagen, das hätte ich noch vor ein paar Jahren noch nicht so gesagt, weil es so eine allgemeine Aussage ist, aber ich würde mich jetzt trauen, ich empfinde es so, dass es dem Theater an Emotionalität des Wertes mangelt. Mhm. Und mit des Wertes meine ich nicht die kleine Aufregung von, da ist was Falsches gesagt worden oder der Schauspieler benimmt sich so und so. Das finde ich ja alles für die Fisch, ehrlich gesagt. Das ist so Schmock. Sondern das, was da verhandelt wird, haut mich jetzt gerade um. Das passiert dann doch einfach bei einem geilen Album oder bei einem Song viel
absolut,
mehr
ja.
Mit, und in der einem wesentlich geringeren Zeitaufwand. Und dann habe ich gedacht, okay, face it. Also wenn das einfach wiederum eine Theaterform ist, die ein anderes Publikum erreicht und die sozusagen eine Emotionalität viel unmittelbarer herstellen kann, dann go for it.
Vielleicht ist diese Musik ja gerade dieses Brückenschlagen, warum dann auch sehr viele junge Menschen quasi so anspringen, ein Brückenschlagen oder ein, vielleicht ist man... Vor allem sind viele Menschen dann auch im ersten Moment abgeschreckt, okay, alter griechischer Stoff, da finde ich vielleicht nie einen Zugang, habe da keinen Zugang dazu. Mhm. Aber durch die Musik überwinde ich mal quasi diese erste Hürde, komme mit dem Thema in Kontakt und beschäftige mich vielleicht dann erst Tage später dann wirklich mit dem Stoff. Aber das war mal so dieser ausschlaggebende Punkt, der das alles irgendwie mal ins Rollen gebracht hat.
Ja.
Das kann vielleicht auch ein wichtiger Moment sein.
Das ist hundertprozentig so. Also wir haben... immer wieder, also das ist das Tolle an dem Reisen, wir haben halt jetzt einfach so weltweit Reaktionen auf Orlando Trip zum Beispiel. Ja? Und natürlich ist die Reaktion in einem hippen Raum in Rom, wo du das spielst und eigentlich alle der Meinung sind wir nicht alle fluide und übrigens die Mode ist auch so und das ist doch alles super und lass uns das feiern. Und es kommt, und trotzdem sieht es natürlich in vor allem süditalienischen Familien und nicht nur da ganz anders aus, wenn dann jemand wirklich ein anderes Leben führt, ja. Aber so, ja, aber und das ist aber was völlig anderes, wenn du das in Tunis spielst zum Beispiel, was wir gemacht haben. Aber das Interessante ist, dass das, was du beschreibst, weltweit ist. So, also dass sozusagen diese Form etwas öffnet und dass plötzlich über was diskutiert werden kann, über das man sonst nie und nimmer diskutieren würde und schon gar nicht bei einem ersten Kennenlernen. Und damit meine ich jetzt nicht nur Künstler und Publikum, sondern auch das Publikum untereinander. Und das ist schon, das beeindruckt mich sehr oder das finde ich sehr toll, das zu erleben. Und bei den, ich sage jetzt mal, bei den klassischeren Theatergängern oder so oder LeserInnen tritt genau der gleiche Effekt ein, den du beschrieben hast. Nach jedem Konzert gibt es drei Effekte immer. Das eine ist, es wird über dieses Thema diskutiert, männlich, weiblich, wie kann das sein, was ist erlaubt, was bedeutet Freiheit in dem Kontext und so weiter. Dann gibt es immer das Rätselspiel, wo habt ihr dieses Video gedreht? Weil wir es wirklich weltweit gedreht haben. Es ist über die Jahre auch so immer entstanden. Wieder ausgetauscht worden, absichtlich. Mhm. Also das ist auch fluide, diese Visual-Ebene, absichtlich. Und das Dritte, bei den Menschen, die mehr so aus der Literatur kommen, ist, ah, stimmt, ich habe den Roman mal angelesen, dann war es mir zu anstrengend, oder ich lese ihn jetzt. Mhm. Also genau das, was du beschreibst, passiert auch so, ja.
Wenn du jetzt schon mit Blick auf das kommende Festival, wenn du da so drinnen steckst und du machst das ja nicht zum ersten Mal dort, entsteht dann in deinem Kopf schon quasi das nächste Projekt, weil du weißt, okay, natürlich, da bereitet man jetzt ein Jahr lang so ein Festival vor, aber die Welt dreht sich ja immer weiter. Bist du dann schon mittendrin und trotzdem schon einen Schritt weiter, vielleicht bei der nächsten Ausgabe oder beim nächsten Projekt, und kannst deshalb auch irgendwie, ich habe so das Gefühl, auch nicht ruhig sitzen, sondern bist immer in Bewegung, immer auf Weltreise. Mal in Wien, mal in Wiener Neustadt und dann wieder auf der ganzen Welt unterwegs.
In Tunis. Ja, sehr gut beschrieben, das ist so. Also das stimmt, diejenigen, die das vielleicht hören und mich kennen, werden jetzt wahrscheinlich lachen oder haben jetzt gelacht bei dem, was du gesagt hast. Ich bin sehr hibbelig. Also ich werde absichtlich nie mir diesbezüglich eine Diagnose haben, aber ich glaube, als Kind heutzutage hätte man mich sofort in die ADHS-Schiene gestopft, und wahrscheinlich bin ich auch in der, ich kann nicht stillsitzen, ich bin ein absoluter Zappel, Philipp. Menschen sagen mir, warum bist du so dünn? Du isst doch gern. Ich esse wahnsinnig gern. Ja. Das sind anscheinend diese Mikrobewegungen. Ich kann wirklich nicht still sitzen. Ja. Und es hat schon mit dem zu tun, was du beschreibst, mit dieser Ungeduld, die nicht nur Gutes, also Ungeduld, mit diesem Weiterwollen oder nicht an einem Ort sein können, so kann man sagen. Und ja, du hast recht, das führt dann auch dazu, dass man nicht nur nicht an einem Ort gerne lang ist, das ist bei mir so, wirklich, sondern auch nicht gerne in einer Zeit. Ja? Und so sehr ich mich jetzt freue auf das Festival und auf die Gegenwart, und die mich ja auch sehr fordert, weil wahnsinnig viel los ist gerade, ja? Aber so sehr bin ich natürlich schon wieder einen Schritt weiter, nicht weil ich so schlau bin, sondern weil ich so ungeduldig bin. Und auch weil, wie du richtig sagst, die Welt sich so verändert und ja auch so schnell verändert. Und ja, es braut sich in mir ein nächstes Thema zusammen für nächstes Jahr. Das hat auch immer zu tun mit Begegnungen. Ich hab das große Glück, sei es Interviews, sei es den Salongesprächen, auf Reisen, wirklich viele Menschen kennenzulernen. Und sehr interessante Menschen kennenzulernen und unterschiedlichster Schichten. Also ich habe einen Tischler in Madrid kennengelernt, der wirklich einer der interessantesten Menschen ist mir je in meinem Leben. Also ich rede jetzt nicht von Huhu, wir intellektuell, gibt es auch interessante, ein paar, aber es gibt überall sehr interessante Menschen. Und diese Treffen werfen mich dann auf Fragen. Ich hatte gestern Abend einen hinreisenden Abend mit vier wunderbaren Frauen, wo es um eine Entwicklung einer Idee ging, also die mich sehr inspiriert haben. Und aus dem allen generieren sich dann schon die Themen. Und das Nächste hat auch stark mit Begegnungen zu tun und mit Weltentwicklungen zu tun. Und ja, das brodelt.
Hast du für dich auch Mechanismen gefunden, um dieses Brodeln nicht zu sehr ausarten zu lassen, dass du dich selber vielleicht in einer Themenvielfalt auch verlierst, oder gab es dieses Problem noch nicht?
Leider nicht. Also ja, das Problem gibt es offensichtlich.
Weil wenn der Vulkan ständig quasi ausbricht.
Genau. Ich bin ja zum Teil in Sizilien aufgewachsen, also als Kind, ein Großteil ist das Vulkanbild, ist total konkret.
Ich weiß nicht, warum mir das jetzt gekommen ist, aber...
Sommer war Taormina und Winter Siracusa und dann auch Wien und so, aber also der Vulkan ist mir sehr vertraut. Also das war jetzt eine ehrliche Antwort. Nein, ich habe es nicht gelöst. Und ja, es ist zu viel. Und da könnte man jetzt sagen, oje, oje. Mit Recht könnte man das sagen. Und das ist, glaube ich, so eine Lebensaufgabe. Eine Standardbegrüßung mit Freunden ist immer, wie geht's, zu viel, ja mal was Neues. So, also seit ich gefühlt 14 bin, ja. Und jetzt kann man sagen, selber schuld und auch eigentlich im Prinzip völlig uninteressant. Und ich denke aber doch bis jetzt, Klopf aufs Holz, dass trotz dieser, wirklich das Holz und nicht das Glas erwischen, dass trotz dieser Vulkanausbrüche doch eine scheinbar eine Minimalintelligenz in der Hinsicht vorhanden ist, dass ich schon Warnsignale immer besser verstehe und dann auch schon mehr Nein sagen kann. Mhm. Oder mehr sagen kann, so ist es jetzt mal Schluss. Oder es muss jetzt zwei Wochen lang nur das passieren. Oder ich muss ehrlich sagen, das hat das Singen oder dieses jetzt, ich habe immer gesungen, aber jetzt wieder sehr fordernd berufliche Singen, weil es ist halt einfach vom Singen her eine One-Man-Show oder One-Woman-Show, die halt schon dauert und die noch erzählt. Es ist sehr, sehr anstrengend, ja, auf vielen Ebenen. Und da habe ich schon gelernt, also das ist ein Hochleistungssport. Ja?
Auch das Unterwegssein oder das Touren. Auch das
Unterwegssein. So romantisch man sich das vorstellt oder so sehr, ich liebe das. Ja? Also ich bin wirklich dafür gemacht. Ich fühle mich da wohl. Und gleichzeitig muss man trotzdem sagen, ich war jetzt hatte jetzt meine letzte, nein, stimmt gar nicht, ich bin noch in Triest, aber vor Jahresabschluss, aber jetzt mal vorläufig letzte Tour vor einer Woche. Ich habe eine Masterclass gegeben und Auftritte vorbereitet in Italien. Das war super toll, aber es ist anstrengend, aus vielen Gründen. Natürlich ist es anstrengend. Und da habe ich schon gelernt, habe ich letztes Frühjahr einen ziemlichen Denkzettel bekommen von meinem Körper. So. Mhm. Also die Ausbrüche waren immer noch möglich, aber der mir dann auf verschiedenen Ebenen gesagt hat, so geht das nicht. Und bei mir ist es so, ich bin ja nicht sehr stark in dem Sinne, also physisch nicht sehr stark. Ich habe keine guten Gelenke, also ich habe nicht die besten Voraussetzungen für diese Belastung. Das ist auch so lustig. Und habe aber früh lernen müssen, manchmal bin ich dann schlampig und das rächt sich sofort. Ich muss zum Beispiel trainieren. Also ich muss täglich 20, 30 Minuten bestimmte Übungen machen, die relativ hart sind. Und wenn ich das halt nicht mache, dann ist halt, also dann stehe ich zwei Auftritte durch und dann bin ich tot. Dann kann ich nicht mehr stehen oder dann kann ich nicht mehr gehen vor Schmerzen. Ja? Das ist schon so. Ja? Aber das, die gute Nachricht ist, wenn ich es dann, ich habe es bis jetzt immer geschafft, dass die Warnsignale mich zurückfangen. Also dass ich dann schon was absage oder sage, jetzt ist Schluss. Also ich möchte nicht eine Operation nochmal an einem Gelenk haben. Oder kannst du ja nie ausschließen, kann jetzt passieren, wenn ich rausgehe. Aber nicht aufgrund einer absehbaren Dummheit. So. Und das kann ich schon mittlerweile einstellen.
Abgesehen von diesem Nein-Sagen hast du auch andere und vielleicht Sport und Übungen. Sport. Hast du sonst noch Strategien entwickelt, um dich runterzufahren?
Ich habe, also für mich ist es sehr stark Bewegung. Also sozusagen die Physis zulassen. Damit meine ich jetzt gar nicht, obwohl ich bin ein wahnsinnig ehrgeiziger Mensch. Ich bin mal sehr, sehr gut Ski gefahren vor. Also ich wäre am liebsten in einem Rennen. Ich war eine Zeit lang auch wirklich nah in einem Rennkader. Also ich hätte das sehr gern gemacht. Das heißt, ich würde, wenn ich von Sport rede, gerne, ich würde wahnsinnig gerne ins Boxen investieren. Das geht aber alles zeitlich nicht. Und mittlerweile habe ich gelernt, dass ich einfach wirklich Bewegung meine mit, ob das jetzt wirklich das berühmte, ich fahre keinen Aufzug, ich steige eine Station früher aus, wann immer sich Natur zeigt, springe ich hinein, ob das ein Wasser ist oder ein Wald und bewege. Also ich meine jetzt gar nicht so dieses spektakuläre Bewegen, sondern das habe ich gemerkt, dass mir, also dass einfach dieses Anerkennen, was mir nicht leicht fällt, das hat meine sehr, sehr kluge Frau, Therapeutin, auch, Bioautonomie, Physiotherapie, gesagt, wenn du ständig da oben bist, also am oberen Ende des Vulkanausbruchs und keine Bodenhaftung, also nicht verstehst, dass das letztlich, so ist es nun mal, das ist der Deal mit diesem Erdenleben, dein Körper tragen muss, dann geht das schief, auf die eine oder andere Weise, ja. Und das leuchtet mir unglaublich ein. Also ich merke, dass die Zeiten gute Zeiten sind oder ein bisschen ausbalanciertere, wo ich dem nachgehen kann. Und ich muss sagen, ich wäre oder bin eigentlich ein totaler Fan von transzendentaler Meditation. Ich oute mich. Also im David Lynch'schen Sinne. Yeah. Ich würde da überhaupt nie ein Dogma draus machen. Ich glaube, bei manchen Menschen funktioniert das oder denen gibt es was, bei anderen nicht. Entgegen allen Erwartungen, für mich ist das super. Ich verstehe ihn total. Ich kann jedes einzelne Wort, das er in diesem berühmten Catching the Big Fish, glaube ich, heißt, also in diesem Buch darüber, Büchlein, ich kann das komplett nachvollziehen. Ich habe das von großartigen Meistern, die es auch in Wien gibt, gelernt. Ich schaffe es im Moment zeitlich nicht, was total albern ist, aber es ist so. Und ich merke auch, ich komme wirklich nur in den Flow, wenn es wirklich diese 2x20 Minuten sind. Und die schaffe ich nicht. Aber ich würde das gerne in meinem Leben einbauen, weil ich für mich schon merke, da geht es gar nicht nur um Entspannung oder Beruhigung, es geht einfach um eine... Ich meine das nicht esoterisch, ich meine das to the bones, ich meine das vollkommen down to earth. Es geht um eine andere Verbindung mit dem Wesentlichen, die jeder auf seine Art erreichen kann oder soll oder auch nicht. Für mich ist es das. Also das ist sehr selten, dass man das sagen kann. Der Weg funktioniert. Aber ich schaffe es nicht genug, es in mein Leben zu implementieren. Aber das kommt vielleicht noch.
Ich hoffe, du findest bald wieder mehr Zeit dafür. Vielleicht ja kurz nach dem Festival, das ja im Februar bis März stattfindet. Vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt dann. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja, gleichfalls.
Ich würde dir zum Abschluss gerne ein paar kurze Fragen gerne stellen.
Die ich auch möglichst kurz beantworte.
Wenn es geht, gerne kurz, wenn du magst, gerne ausholen. Ja. Auch kein Dogma. In welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Syrakus, Rom, Istanbul.
Schön. Schöne drei Städte. Gab es in letzter Zeit einen Film, vielleicht auch eine Serie oder auch vielleicht auch ein Stück, das dich verstört hat? Positiv verstört, negativ verstört?
Sentimental Value, der Cannes-Gewinner, mit Recht.
Er hat es vor zwei Tagen, glaube ich, gesehen.
Du? Ja. Ja, ich auch.
Ah, wirklich?
Ja, deswegen kann
im Burkino.
Ich habe es im Gartenbau gesehen. Das hat mich tief getroffen. Ja. Erstens mal ist es ein fantastischer Film an sich, aus meiner Sicht. Und zum Zweiten geht es dann natürlich halt ganz stark um dieses Thema Kunst und Leben. Und das macht er ja gnadenlos. Also das leuchtet er ja mit seinem großartigen Team unfassbar aus. Und es hat mich sehr erwischt, gerade weil es so ehrlich ist. Ja.
Gibt es ein Buch, das du uns gerade empfehlen kannst?
Das ist ganz schwer, weil ich lese immer 10 Bücher gleichzeitig. es ist wirklich ganz, ganz kitschig. Bücher bzw. AutorInnen sind meine Freunde, Freundinnen. Ich fühle mich dem ganz nah, und jetzt ist es ganz schwer, was rauszuholen. Ich lese gerade immer wieder Hannah Arendt, und auch Biografisches über sie, weil sie mich schon sehr fasziniert, aber natürlich vor allem
Originaltexte.
Ich denke mir zum Beispiel, Denken ohne Geländer, dieser Band, ist etwas, wo man wirklich einen sehr guten Einstieg findet. Was ich immer empfehle, weil es wirklich so eine irre Begegnung ist, sich auf Montaigne einzulassen. Vielleicht auch nicht gleich über das Original, obwohl es extrem lesbar ist, aber es gibt ein hervorragendes Buch von Sarah Bakewell über Montaigne. Ich kann jetzt nicht mal genau sagen, wie das heißt, aber wenn man Sarah Bakewell, eine fantastische englische Forscherin, Literatin, googelt, wie es so schon heißt, und Montaigne, dann kommt man auf dieses hervorragende Buch. Und natürlich, wenn ich jetzt so in letzter Zeit an ganz große Prosa-Werke denke, dann Emine Selge Özdamar, die türkische, also türkisch-deutsche Autorin, Weltautorin, die den Büchnerpreis ja gewonnen hat vor 4 Jahren und die in Österreich letztes Jahr jetzt kommt's, das ist das Problem mit den 10 Vulkanen, es wird mir einfallen, wir haben die Preisverleihung gehostet. Hervorragender politischer Philosoph, nachdem ein Preis des Bundes, ich werde es dann nachschauen, verliehen wird. Wie auch immer, Emine Selge Özdamar, ein von Schatten begrenzter Raum, also ihr Lebensroman, also das beste Buch, das ich seit, ich weiß nicht, das ich in Jahrzehnten, würde ich sagen, gelesen habe. Total wesentlich. Es gibt nichts, was man aus diesem Buch oder fast nichts nicht lernen kann, was gerade relevant wäre. Also ob das jetzt um Krieg oder Revolution geht, um Theater, um die Punzierung von Menschen anderer Herkunft in wohlmeinender und entsetzlicher Richtung. Beides ist ja eine Punzierung, also ist eine Unfreiheit, das macht sie so klar. Literarisch, ja, eine andere Art, eine ganz andere Art von Bachmann, aber auf jeden Fall diese Höhe. Ja. Also ganz, ganz toll.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Das ist ganz schwer.
Da gibt es ja auch so viele.
Es gibt auch so viele.
Schönste Lieder.
Die wechseln ja auch die schönsten Lieder der Welt. Was ich sehr liebe, ist Major Tom. Mhm. Und auch Absolute Beginners, um gleich zwei Bowies zu nennen, weil es so eine hinreißende Mischung aus Naivität, großer Musik, in einem im besten Sinn
kindlich.
Was, oder? Es sind Geschichten, ja, Creep auf jeden Fall von himself, Thom Yorke,
Radiohead,
auch die Soloprojekte von Thom Yorke, das ist alles irre. Aber ich würde jetzt mal sagen, Creep, Major Tom, mir geistert jetzt ein ganz bestimmtes.
Ich habe leider keine Karten für Radiohead bekommen. Ja, die spielen ist, jetzt ja gerade wieder.
Ja. Nein, wirklich, es ist.
Ich habe es versucht, aber.
Ja. Ja, das ist, also die sind schon wirklich, wirklich unfassbar. Aber ich meine, auf der anderen Seite finde ich natürlich auch Visidarte einen großartigen Song, ja. Tosca, ja. Also ich bin da gar nicht so sehr, also auch da nicht unbedingt festgelegt auf ein Genre, wobei ich schon sagen muss, dass es natürlich Hausheilige gibt, keine Frage. Und die natürlich auch durch die langjährige Zusammenarbeit mit dem Christian natürlich auch beeinflusst sind. Also sie sind natürlich sind auch seine Hausgötter, Göttinnen stark zu meinen geworden, muss ich schon sagen. Ja. Aber es gibt, ich finde zum Beispiel die Zusammenarbeit von Belmonte und Tricky, ja, unglaublich toll. Also ihre Stimme und sein einfach, muss man jetzt einfach sagen, unaufgeregtes Rhythmusgenie, das hat so einen eigenen Sog. Also ja, es gibt sehr viel.
Was soll von dir und von deiner Kunst einmal bleiben?
Spaß. Also nein, ich weiß nicht,
hast
Spaß.
Du darüber schon nachgedacht?
Nein, ich habe darüber nicht nachgedacht. Obwohl ich natürlich sagen muss, ich glaube, es wäre dann auch verlogen zu sagen, dass man das nicht sehr selten, weil wann kommt man schon dazu, über sowas Sublimes nachzudenken? Aber dass man schon manchmal darüber nachdenkt, es gibt ein Motiv bei Shakespeare in den Sonetten, in diesem berühmten 16er Sonett, da heißt es, as long as man can breathe and life can be, oder so, so long, ist es nicht richtig zitiert, aber ich, so ungefähr, so long lives this and this gives life to thee. Was er damit meint, ist sozusagen, er besingt diese Geliebte, über die es sehr viele Spekulationen gibt, vielleicht ist es auch ein Geliebter, und sagt, kühnerweise, aber es ist halt Shakespeare, deswegen hat es funktioniert. Klar, du wirst sterben, du wirst alt werden, werden wir alle, das ist alles ziemlich bescheuert, ja, aber ich garantiere, ich habe einen Trick, der dich unsterblich macht, und der ist dieses Sonett. Und im Fall von Shakespeare gelingt das halt. Ja? Und das finde ich schon sehr beeindruckend. Ja? Das heißt, ja, ich meine, es gibt ja diesen schönen Satz, in der Theaterstadt Wien besonders wichtig: die Nachwelt pflicht dem Mimen, oder der Mimin, würde man heute sagen, auch hoffentlich, keine Grenze. Was heißt, dass der Luc Bondy hat es mal noch toller ausgedrückt, wir sind die Baumeister des Ephemeren, sehr schöner Satz. Ja. Das heißt, wir bauen so Sandburgen, die werden dann zerstört, und kaum ist die Inszenierung vorbei, da muss man selber noch nicht gestorben sein, ist es vorbei. Und ich finde, muss man neue bauen. Mir kommt das natürlich, wie man sich vorstellen kann, sehr, sehr entgegen. Und auf der anderen Seite ist dieses Shakespeare-Motiv, so long lives this and this gives life to thee, auch sehr verlockend. Das heißt, ich glaube, dass mich diese Mischung aus Kunstrichtungen, die so wie Sandburgen, Alessandro Baricco, Castelli di Rabbia, Sandburgen, Wutburgen, die man so zerstören kann, diese Mischung aus dem und Dingen, die theoretisch, auch wenn das außerhalb Shakespeares jetzt nicht so realistisch ist, ganz ehrlich gesagt, die bleiben könnten. Also sprich Texte oder Songs oder so. Ja. Und das finde ich schon auch sehr, sehr berührend. Also dass man Zeit capturen kann und dann Werke sieht, die heute oder hört, siehe die Ilias von Homer, die eben plötzlich tagesaktuell sind. Das finde ich schon sehr
sexy. Es ist berührend und auch irgendwie gibt es auch Hoffnung, oder? Also das heißt, dass manches bleibt und manches geht auch dann wieder. Und vielleicht liegt die Wahrheit eh in der Mitte.
Ja.
Du, und irgendwelche letzten Worte noch für heute?
Also ganz aus einem direkt empfundenen, ich möchte fast sagen unschuldigen Standpunkt, Eigenstandpunkt heraus, hört euch die Alben von Fox & Ice an. Orlando Trip ist heraus als Studioalbum, kann man auf jeder Plattform sehen. Also sehen kann man es auch, aber man kann es vor allem hören, was wichtiger ist. Und kommt zum Festival, nicht nur, weil das halt irgendwie schön ist, wenn sich das füllt, was es eh tut. Also wie gesagt, bei einigen kommt man gar nicht mehr rein. Aber weil je bunter die Schar ist, die dort zusammenkommt, desto aufregender ist das Festival für uns. Und das würde ich einfach gerne teilen, also als Künstlerin und als Mensch.
Vielen Dank.
Gerne.
Danke.
Was soll das alles? Ist eine Produktion von mir, Philipp Dulle. Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Damit ihr keine Folge verpasst, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf kommende Woche.